Ich möchte mich heute in der Predigt auf einen einzigen Vers konzentrieren. Das ist der erste Vers, den wir auch schon in der Schriftlesung gehört haben, 1. Korinther 1, Vers 18. Und ich lese ihn nochmal in der Luther-Übersetzung vor. Manche haben das wahrscheinlich im Ohr, diese klassische Übersetzung. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz, eine Torheit. Das Wort Tor kommt ja in unserem Sprachgebrauch wahrscheinlich nicht mehr so vor. Also ich nenne eigentlich niemand einen Toren, zum einen, weil ich höflich bin, zum anderen, so höflich vielleicht, aber wenn ich dann doch das mal sagen will, dann nehme ich vielleicht ein anderes Wort, Dummkopf oder so, oder Idiot. Ich glaube, Idiot ist so. Was ist aber eigentlich so ein Tor oder ein Idiot? Ich denke, wenn man auf andere verweist, ist es immer gut und ich hoffe, niemand kennt die. Es gab mal den Fußballspieler, zurzeit ist ja Fußball wieder aktuell, Andreas Möller, ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt, der hat dieses berühmte Zitat geliefert, ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl. Da sagt man, ja, also Feeling, Gefühl ist doch das Gleiche, so ein und dann. Es gab ja auch in letzter Zeit diesen Fußballspieler Max Kruse, der jetzt nicht mitspielen darf. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Der hat 75.000 Euro Bargeld in einem Taxi liegen lassen und es war dann weg. Und dann schüttelt man auch daheim den Kopf und sagt, na also was ist das für ein... wie gesagt, als Pfarrer dürfte ich sowas eigentlich nicht sagen, aber manchmal denkt man, solche Leute sind eigentlich schon ein bisschen seltsam. Es gibt Leute, die sind zum Fremdschämen. Mir hat es ein Freund erzählt, aus dem sein Dorf, da hat er das Fernsehen angemacht und dann war so eine Talkshow und dann kam eine aus seinem Ort und hat da ganz seltsame Dinge erzählt. Der Frau war es nicht peinlich, aber irgendwie denkt man, oh du liebe Zeit, wenn die jetzt wieder zurückkommt in ihr Dorf und sie hat da so Zeug erzählt in der Talkshow. Also ich denke, wir schütteln oft über den Kopf über Leute, die sich seltsam verhalten. Und es gibt auch Texte oder Aussagen, die lesen wir uns dreimal durch, viermal und wir denken immer noch, wir schnallen es nicht. Irgendwie hat es doch ein Idiot oder ein Tor oder ein Dummkopf geschrieben. Und jetzt kommt hier der Paulus, der hat gar nicht die Scheu, der nennt es beim Wort, es war auch eine Beleidigung damals, das Wort Torheit, Tor, Dummkopf. Und er sagt, wer sich zum Kreuz von Jesus bekennt, der wird von den anderen als Tor, als Dummkopf gesehen. Ich finde, dass das ein sehr steiler Einstieg ist, weil wir ja eigentlich als Menschen und auch als Christen wollen, dass die anderen gut über uns denken. Und für ihn ist das gesetzt, wer sich zum Kreuz bekennt, der wird als Tor, als Dummkopf angesehen. Ich finde, dass das so einige Konsequenzen hat, die uns auch das Leben als Christ erleichtern. Eine Folge, eine Konsequenz davon ist nämlich, dass wir als Christen uns nicht unbedingt darum bemühen müssen, dass wir möglichst viele prominente oder intelligente Leute in die Gemeinde kriegen. Das wollen wir eigentlich. Das ist so eigentlich bei allen drin, dass man sagt, in unserem Club, da sollen so Aushängeschilder dabei sein, besonders angesehene Leute. Aber für Paulus ist das kein Ziel und damit hat er erkannt oder bringt es zum Ausdruck, dass Gott nicht irgendwie Elite will, sondern dass vor Gott jeder wertvoll ist. Wir sagen das oft, jeder ist vor Gott gleich viel wert, aber für Paulus ist es ganz konsequent. Egal, was die anderen über Leute denken, die sich für Jesus interessieren, die sind willkommen. Jeder ist willkommen und jede. Und es war in der Gemeinde von Korinth auch so, Paulus formuliert so, dass er sagt, nur wenige Angesehene vor der Welt sind in dieser Gemeinde. Es waren also wahrscheinlich nur so ein paar Kaufleute, Bürger oder was auch immer. Und das andere, das waren Sklaven, das waren vielleicht Kleinkriminelle. Und die waren beieinander in dieser Gemeinde. Das erleichtert uns. Wir müssen nicht die Prominenten gewinnen oder die Angesehenen oder nur die Intelligenten, sondern wir können uns um einfache Leute kümmern. Um jeden und um jede. Und die zweite Konsequenz, die finde ich eigentlich auch ganz toll, weil es eine Erleichterung ist. Wir müssen nicht jede Diskussion gewinnen. Es gibt ja viel Streit um den Glauben. um die Frage zum Beispiel, ob der Glaube alles kaputt macht, die Religion, ob es schädlich ist, Gott zu vertrauen. Und wir müssen gar nicht alles beweisen und wir müssen nicht jede Diskussion gewinnen und auch nicht jede Predigt muss immer argumentativ alles dann widerlegen und den Glauben belegen. Ich habe mal gehört, eine Predigt soll dem Kreuz nachdenken. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Das Kreuz ist gesetzt. Die Predigt versucht es ein bisschen zu erläutern. Aber man muss jetzt nicht argumentativ alle Argumente widerlegen, die es so gibt. Es gab immer wieder Theologen, die haben das versucht. Das bekannteste oder eins der bekannten Beispiele ist der Theologe Adolf von Harnack. Den kennt man heute nicht mehr. Aber im Jahr 1900 hat er in Berlin eine Vorlesung gehalten, das Wesen des Christentums. Und da sind damals alle hingepilgert und wollten das unbedingt hören. Tausende Berliner Bürger sind zu ihm in die Vorlesung, weil sie so begeistert waren von seinem gebildeten Erklären des Christentums. Und er hat dann aber das mit dem Kreuz ganz beiseite gelassen und hat nur noch zwei Punkte gehabt. Er hat gesagt, im Christentum geht es um den unendlichen Wert der menschlichen Seele, unendlicher Wert der menschlichen Seele und es geht um Gottes Liebe. So eher abstrakt. Und dann haben die Leute applaudiert und gesagt, das ist aber toll, was der uns erklärt. So kann man es auch machen und man kann bestimmt als Christ auch Applaus bekommen, wenn man so ein bisschen das alles eindämmt und runterdampft. Aber es ist nicht der Weg, den Paulus einschlägt. Für ihn ist das Wort vom Kreuz zentral. Noch ein bisschen was zu der Frage, warum denn das Wort vom Kreuz eine Torheit sein soll. Vielleicht sagen manche, das Wort vom Kreuz ist unwissenschaftlich. Da gibt es den Dawkins, der ist in England, den kennen mittlerweile auch viele in Deutschland, mit seinem Buch Der Gotteswahn. So diese These, das bilden sich die Leute alles nur ein. Alles, was von Gott gesagt wird, passiert im menschlichen Gehirn. Es gibt auch eine andere Kritik, dass man nämlich sagt, das, was am Kreuz geschehen ist, das war doch Zufall. Es ist doch rein logisch gar nicht möglich, dass so ein zufälliges Ereignis irgendwas mit der ewigen Wahrheit Gottes zu tun hat. Das war schon die Kritik von dem Philosoph Lessing, der gesagt hat, ein zufälliges Ereignis kann nie eine ewig gültige Wahrheit sein. Andere sagen vielleicht auch, die Jünger, die haben sich die Kreuzigung und dann vor allem die Auferstehung nur eingebildet. Es gibt also so eine Stoßrichtung gegen das Kreuz. Das Wort vom Kreuz ist unwissenschaftlich. Und dann gibt es das andere, und das ist so die Stoßrichtung, die Paulus vor allem mit den jüdischen Leuten assoziiert. Die Griechen waren für ihn die Gebildeten und die Juden waren die Frommen. Und das Wort vom Kreuz, das ist nicht wirklich fromm. Das scheint jetzt ein Widerspruch in sich zu sein. Aber wenn man Religion so fasst, dass es die Verehrung einer Gottheit ist, und dass wir als Menschen versuchen, der Gottheit näher zu kommen, dann ist das Kreuz das Gegenteil von Frömmigkeit und von Religion. So verstehen trotzdem, denke ich, heute viele noch die Religion, dass man durch Gebete, Meditation oder auch durch Gutes tun Gott ein Stückchen näher kommt. Und im Kreuz wird alles umgedreht, da ist es nämlich so, dass Gott zu uns kommt. Das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens, dass Gott sagt, ich komme runter in meinem Sohn auf die Erde, ich werde ganz klein und begegne auf die Art und Weise den Menschen. Und es stört den religiösen Menschen, dass Gott sich klein macht und dass man ihn in Jesus fassen kann. Weil der religiöse Mensch, der will ja eigentlich von sich aus in Richtung Gott kommen. Das Wort vom Kreuz ist also nicht nur so ein bisschen unwissenschaftlich, sondern auch nicht wirklich fromm. Und dann ist es noch ein drittes, warum das Wort vom Kreuz als Torheit erscheint. Das Wort vom Kreuz widerspricht nämlich auch der Lebenserfahrung. Sie alle kennen den Spruch, das Leben ist teuer, umsonst ist der Tod. Das ist so unsere Erfahrung und wir können uns das eigentlich nicht vorstellen und wir würden das selber, glaube ich, auch nicht machen, dass wir freiwillig den Tod wählen, damit andere leben. Das ist einfach nicht zu begreifen. Also ich würde es vermutlich nicht machen, dass ich für andere mein Leben hergebe. Und genauso ist es bei Jesus, dass er sein Leben hergibt für andere und dass er uns das schenkt, dass also unsere Lebenserfahrung, dass irgendwann der Tod eintritt und alles andere immer teuer ist, dass das umgedreht wird. Dass Jesus den Tod wählt und dass er uns dadurch Leben schenkt. Und genau aus diesem Grund, sagt der Paulus, ist das Ganze doch vor vielen Leuten oder für viele eine Torheit, eine Dummheit, die Sache mit dem Kreuz. Und trotzdem ist es so, dass alle Christen im Kreuz das zentrale Ereignis sehen. Und auch deshalb ist es so, dass wir heute noch Kreuze haben. Hier im Gemeindehaus, auf den Kirchtürmen, manche als Halskette. Das Wort vom Kreuz ist trotzdem zentral und es ist immer zentral gewesen im Christentum. Und das hängt jetzt mit dem anderen Stichwort zusammen und mit der positiven Seite, dass nämlich Paulus sagt, obwohl viele andere sagen, das ist dumm, es ist nicht wirklich fromm, es widerspricht unserer Lebenserfahrung, trotzdem ist es eine Gotteskraft. Gotteskraft. Was verbirgt sich dahinter? Das ist eine Formulierung, die schon im Alten Testament oft verwendet wird. Ich habe es mal in einem ganz klugen Lexikon nachgelesen, was es im Neuen Testament vor allem bedeutet. Jesus handelt mit Kraftwirken und richtet sich auf gegen die dämonischen Mächte der Welt. Jesus handelt mit Kraftwirken und richtet sich auf gegen die dämonischen Mächte der Welt. Sie hören es von der Sprache her, das ist ein älteres Lexikon, aber eins, das das gut auf den Punkt bringt. Wenn wir das Evangelium anschauen, dann ist Jesus nicht nur einer, der predigt, sondern er ist einer, der die Menschen verändert und der die dämonischen Mächte, man könnte auch sagen, der die Welt des Bösen überwindet. Da gibt es eine Geschichte, das ist, glaube ich, die es am allerbesten auf den Punkt bringt und erläutert, was damit gemeint ist. Es ist die Geschichte von der blutflüssigen Frau, die in einer großen Menschenmenge unterwegs ist und Jesus erscheint relativ weit weg. Und dann gelingt es dieser Frau, mit ihrem Finger nur ein ganz kleines Stück von dem Kleid von Jesus zu berühren. Und dann, so wird es im Evangelium geschildert, wird die Frau plötzlich gesund. Ich glaube, dass uns vielleicht auch besonders uns Evangelische die Geschichte auch ein bisschen schwerfällt. Das mit diesem Rock, und wir wissen das, dass die Katholischen dann die Kleider von Jesus oder die angeblichen Kleider verehrt haben. Das ist eine Wirkungsgeschichte, das müssen die Katholischen sich überlegen, ob das so richtig ist. Das lassen wir mal dahingestellt. Aber die Geschichte, die drückt unglaublich viel aus über das, was der Glaube an Jesus bewirkt und was es für eine Kraft ist, die in diesem Glauben steckt. Sie macht nämlich deutlich, dass ein ganz kleines Vertrauen, das wir zu Jesus haben, ausreicht, damit sich alles in unserem Leben ändert. Wir brauchen keine Helden sein und unser Glaube muss nicht riesig sein. Es reicht ein ganz, ganz kleiner Funke des Glaubens, aber unser Herr Jesus ist groß und er verändert unser Leben. Und das möchte diese Geschichte sagen, dass der kleinste Glaube, solange er sich an Jesus hängt, dazu ausreicht, unser Leben zu verändern. Manche wünschen sich vielleicht, dass man Jesus heute auch berühren könnte, dass er so da wäre, wie wir heute Morgen da sind. Aber es ist Gottes Plan, dass an die Stelle von seiner Gegenwart in seinem Sohn jetzt die Predigt vom Kreuz getreten ist. Und da ist es genauso, dass wenn wir dieser Predigt und der Verkündigung vom Kreuz von Jesus vertrauen, da reicht ein kleiner Funke, dass sich dann das Leben verändert. Jesus richtet sich auf gegen die dämonischen Mächte der Welt. Was heißt es? Es endet, wenn wir auf Jesus vertrauen, wenn wir an ihn glauben, die Macht des Bösen über unser Leben. Und das hat ganz konkrete Folgen für uns. Wie ist es mit Süchte, die uns beeinflussen? Wie ist es mit unserem Egoismus, der über allem steht? Wie ist es mit Albträumen? Wie viele Leute können nicht schlafen? Und wie ist es in manchen Fällen auch mit körperlichen Gebrechen? Wenn wir das alles vor Jesus hinlegen, dann gibt es die Veränderung und dann endet die Herrschaft des Bösen über unser Leben. Ich denke, es ist die Erfahrung von uns Christen, dass manche Dinge auch weitergehen. Es wird nicht alles plötzlich gut, aber die absolute Macht, die das Böse über uns hatte ohne Jesus, die schwindet und wir werden frei davon. Und Jesus wird wichtiger und das, was er uns schenkt. Es gibt noch eine andere Bindung, in der viele Menschen, die sich mit der Frage nach dem ewigen Leben oder nach der Religion beschäftigen, die bindet. Und das ist die Ungewissheit des Heils. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ich lebe besser ohne Gott. Ich lege mir mein Leben zurecht und was der Glaube und was die Kirche, die Gemeinde will, ist mir eigentlich egal. Die gibt es auch. Die hat es auch früher gegeben, nur haben sie es vielleicht früher nicht so offen artikuliert. Aber wenn Menschen sich Gedanken machen über die Ewigkeit, über den Sinn des Lebens, über Gott, dann ist es doch oft so, dass sie in diesem Stadium stecken bleiben, dass sie sagen, ich weiß es nicht so genau. Werde ich wirklich ewiges Leben bekommen? Was kommt danach? Und eine große Unsicherheit ist da. Und das ist das andere, was schwindet, wenn wir dem Wort vom Kreuz, wenn wir der Predigt von Jesus, wenn wir ihr glauben. Dass wir nämlich plötzlich verstehen und in unserem Herz diesen tiefen Frieden gibt, dass wir sagen, am Schluss sind wir in der Ewigkeit bei Gott. Es ist nicht Zufall oder Spekulation, sondern das, was ich hier glaube und was ich hier erlebe im Gebet und im Vertrauen zu Jesus, das wird dann vollendet. Und es ist vielleicht noch wichtiger, wie das, dass wir die Bindungen an die bösen Mächte loswerden, dass wir die Gewissheit bekommen, dass wir am Schluss bei Gott sind im Himmel. Und all das, das fasst der Paulus mit dieser schönen Formulierung zusammen, das Wort vom Kreuz, es ist eine Gotteskraft. Und jetzt ist es an uns, die wir das hören, dass wir uns überlegen, auf welche Seite stellen wir uns. Und dann ist es auch plötzlich egal, ob wir jetzt vor den anderen angesehen sind oder weniger angesehen. Entscheidend ist die Sache mit der Gotteskraft. Bei Paulus war es ja so, dass er eigentlich von Haus aus eher so ein angesehener Typ war. Also wenn man seine Briefe anschaut, es war eher gebildetes Griechisch, das heißt, er war auf der Höhe der Zeit und er war auch sehr fromm. Wir wissen das, er war ein Pharisäer und hat versucht, alle Gesetze einzuhalten. Und für ihn ist aber die Gotteskraft, die im Kreuz steckt, so viel wert, dass er sagt, das gebe ich auf. Mein Ansehen vor den Gebildeten meiner Zeit und mein Ansehen vor den Frommen meiner Zeit. Und vielleicht können wir ihm ja nacheifern und das auch annehmen und dann auch erfahren, wie das Wort vom Kreuz, wie Gottes Kraft unser Leben verändert. Amen.